Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Eltin und Selbiger bin ich. Und ich bin nicht alleine, bei mir ist Pivo Deinert bei Insta, Live, YouTube und wo immer wir uns sehen und hören. So, war das ein schöner Start, Pivo? Ja, können loslegen.
Das war super. Vielen Dank für die Einladung, lieber Dennis. Vielen Dank.
Sehr schön. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du da bist. Wir treffen uns ja ständig, entweder per WhatsApp oder im echten Leben. Und jetzt haben wir uns mal ein bisschen vor der Kamera beieinander und können uns unterhalten über das, was du gerade so treibst und machst. Und es ist eine gute Gelegenheit, diesen Podcast wieder ein bisschen zum Leben zu holen. Der war so ein bisschen eingepennt. Und ich dachte, jetzt ist eine gute Gelegenheit zum Starten, weil wir brauchen ein bisschen Feuer. Und da dachte ich mir, Achtung, Überleitung, jetzt kommt ein Traumzünder, nämlich das bist du. Und dieser Traumzünder zündet den Podcast wieder von vorne. Also erzähl mal, A, wer bist du? B, was ist ein Traumzünder? Ich lehne mich mal zurück, ja.
Genau, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt hier irgendwie in dem vierten Podcast, an dem ich glaube, ich bin, nochmal eine Vorstellungsrunde habe. Da bin ich gar nicht drauf vorbereitet.
Erzähl alle Geheimnisse, die du noch nicht erzählt hast.
Schönen guten Tag, mein Name ist Pivo Deinert und seitdem ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, habe ich kein Hobby mehr. So ungefähr. Ich bin Musiker, Gitarrist, lange Zeit Sideman-Gitarrist gewesen für ganz viele Künstler, für Gregor Meile, für Vincent Weiss, für Orange Blue, für Lou Bega, hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Also man ruft mich immer an, wenn man eine Gitarre braucht. Das war lange Zeit mein Leben, ist es immer noch ein bisschen, aber seit den letzten 5 Jahren wandle ich auf Solo-Faden, habe ein Album gemacht mit 13 Gastsängern und seit letztem Jahr schicke ich mich an, der älteste Newcomer Deutschlands zu werden, weil ich jetzt meine Songs selber singe, selber Gitarre spiele und das macht vieles sehr viel einfacher natürlich, weil man, also das, was ich vorher nicht hatte, ich hatte vorher ein Album, wo ich zwar drauf war, aber wo ganz viele andere tolle Sänger gesungen haben und jetzt singe ich halt meine Sachen selber und stehe, bin dabei auf Solofahrt zu wandeln sozusagen. Genau, und diese Traumzündelei, die ich da vorhabe, beziehungsweise der Begriff des Traumzünders, das hat alles auch so ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun, mit vielen Projekten, die ich durchgezogen habe. Angefangen von 3 Vespa-Reisen von Berlin nach Italien, gefolgt von einer Fahrradtour über die Alpen, dann auch mein Album, was auch viele, viele Jahre gedauert hat, bis das fertig war. Ein Video, was ich gedreht habe mit Olympiateilnehmern, was man eigentlich gar nicht so einfach drehen kann. Also es sind alles sehr, sehr viele Projekte gewesen, die ich da durchgezogen habe und habe gemerkt, ich habe anscheinend da draußen, so sagt man es mir jedenfalls nach, ein Talent, Leute zu inspirieren, auch ihren eigenen Träumen nachzueifern. Und daraus ist der Begriff Traumzünder entstanden.
Sehr schön, es passt hervorragend. Wir haben das Ganze hier angekündigt als Traumbilder, Maler und Traumzünder. Also bei mir ist quasi das Traumbild das zentrale Element meines anderen Podcasts und du zündest das Ganze dann noch an. Ich finde es total spannend, weil du neigst ja dazu, zwischen ich will jetzt los und Traumerfüllung irgendwie was in die Mitte zu bauen, nämlich zum Beispiel eine Alpengeschichte. Also du stellst ja gerne mal so große Berge in die Mitte. Auf dem Weg dorthin muss es möglichst anstrengend sein, wie es aussieht. Bevor wir jetzt zu dem ersten, zu dem aktuellen Song kommen, über den wir reden wollen, der ist ja entstanden, hast du es zumindest mir erläutert, auf dem Sattel eines Drahtesels über die physischen Alpen. Also nicht metaphorisch und sonst irgendwie was, sondern richtig Berggestein und Geröll und bergauf und Serpentinen und so. Erzähl doch mal so ein bisschen, was dich an den Alpen reizt.
Nee, gar nichts.
Gar nichts. Es nee. Klang so, als hättest du da Bock drauf.
Nee, ist natürlich Quatsch. Ich liebe die Alpen natürlich, aber ich war eigentlich nie, wollte da nie mit dem Fahrrad rüberfahren. Also ich bin halt mit der Vespa damals rüber und hab mir anfänglich eine sehr, sehr einfache Strecke ausgesucht. Ich dachte, ich fahre halt einfach über den Brennerpass, bis halt irgendein Freund zu mir gesagt hat, das kann man machen, das ist aber so ziemlich die langweilige Strecke, die man halt irgendwie über die Alpen fahren kann. Und dann habe ich mich damit nochmal ein bisschen auseinandergesetzt und bin dann halt über das Stilfser Joch rübergefahren, das der höchste Straßenpass Italiens ist. Und da hat die Vespa ganz schön gekämpft. Also das Stilfser Joch hat so 15% Steigung meistens. Ich glaube, an einer Stelle sogar 17. Also es ist wirklich brutal steil. Und ich habe oben am Pass dann auch Applaus von den Motorradfahrern bekommen. Wirklich, da, also da oben siehst du nur Motorräder eigentlich oder Oldtimer auch. Ja gut, Fahrräder halt auch. Aber normale Autos sieht man da eigentlich nicht. Und Wespen sieht man da oben eigentlich auch nicht.
Darf ich dir kurz wieder ins Wort fallen und dir widersprechen? Ja, klar. Ich glaube, die haben nämlich nicht dir applaudiert, sondern deiner Vespa. Weil an diesem Punkt war die Arbeit noch bei dem Gerät. Also,
das stimmt natürlich.
Ohne jetzt deine eigene Leistung zu schmälern. Aber in diesem Fall haben sie geklatscht und gesagt, die alte Möhre hat das geschafft. Super.
Ja, okay. Sie haben der Vespa applaudiert. Das stimmt natürlich.
Also.
Genau. Aber damit war das Thema Alpen für mich eigentlich abgehakt. Aber ich habe halt mein bester Freund, der hat halt jahrelang, also ich kenne den wirklich schon sehr, sehr lange. Also da reden wir mal so über 35, 40 Jahre. Der hat halt immer gesagt, er fährt irgendwann mal mit dem Fahrrad über die Alpen. Und das hat er halt immer und immer wieder gesagt. Und das, er hat das aber nie umgesetzt. Und wie das dann manchmal so ist, irgendwie, also man redet dann halt drüber. Und das Problem ist natürlich, der ist halt auch Schlagzeuger, Musiker. Und es gibt halt bei Musikern immer eigentlich nur so zwei Zustände. Also entweder du hast Jobs, dann hast du zu tun, dann kannst du nicht fahren, weil du keine Zeit hast. Hättest zwar das Geld dafür, aber hast halt keine Zeit. Oder du hast keine Jobs, dann hast du halt Zeit, aber du hast halt auch keine Kohle meistens.
So ist dann, das. Also ich dachte, so alle Millionäre und leben von Fahrradtouren und so.
Nee, ist nicht. In dem Augenblick, wo keine Jobs da sind, sind erstaunlicherweise meistens ist dann auch kein Geld da, komischerweise. dann ist es ja auch keine Sache, die du mal so eben machst. Ja? Also du sagst ja nicht irgendwie, jetzt nehme ich mir zwei oder drei Tage und fahre da mal rüber. Und genau, das hat da gab es halt auch ständig immer irgendeine Ausrede. Und irgendwann, das war dann an meinem Geburtstag, 2018, Februar 2018, da hatte ich dann auch schon, ich hatte blöderweise halt auch schon ein paar Gläser Rotwein drin, glaube ich, habe ich dann zu ihm gesagt, ja, was ist denn nun irgendwie, wann fährst du denn jetzt endlich mal? Und er sagt, ja, ich mache das irgendwann und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, tu mir bitte einen Gefallen, wenn wir als alte Männer irgendwann auf der Parkbank sitzen, komm mir nicht mit irgendwelchen Sachen wie, du wolltest nicht fahren, weil du nicht alleine fahren wolltest, was eigentlich nur eine Metapher dafür war, zu sagen, such dir nicht ständig eine Ausrede. Mhm. Aber er hat verstanden, du kommst mit. Ich sag, nein. Ich sag, bist bescheuert. Natürlich komme ich nicht mit. Ich sag, ich bin ja, wie gesagt, meine Vespa, die hat ja da, ist ja kaum darüber gekommen. Da fahre ich doch nicht mit dem Fahrrad rüber, ja. Zumal das halt so ist, ich hab halt so ein altes Retro-Mountainbike, was ich Ende der 80er vom Freund gebraucht gekauft habe. Also das Ding wiegt, glaube ich. Ja, aber das Ding wiegt ja, glaube ich, schon 11 Kilo, ja. Und hat natürlich eine. Also ja, ist ein Mountainbike, aber es ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was jetzt so auf dem Markt ist. Und außerdem hatte ich immer so Knieprobleme und gesagt, nee. Aber der hat dann nicht locker gelassen. Er hat gesagt, hey, das wäre doch total cool und lass uns das doch machen, so als Freunde. So. Und dann kam auch irgendwie noch der Spruch, so, du sprichst ja auch Italienisch und so, wo ich sage, ja, okay, so. Und dann dachte ich, na gut, der sagt ja sowieso, das wird sowieso nichts, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, was ist denn das Ziel? So, da war ich ja schon so ein bisschen auf meinem Traumzündermodus. Ich sage, was, dann lass uns mal das Ziel definieren. Und dann sagte er, naja, also ich würde ganz gerne mit einem Espresso am Strand sitzen. Ich sage, okay, aber das ist ja nicht mit dem Fahrrad über die Alpen fahren. Das ist mit dem Fahrrad
Tim
mit
Dorfer Alpen Strand. Fahren. Tim Dorfer dann, Strand. Wäre die Lösung gewesen. Da gibt es einen Tim Strand, gibt es Espresso. Läuft.
Nee, ich sag dann, das ist ja dann erstmal über die Alpen und dann musst du noch durch die Po-Ebene und dann musst du ja noch mal über den Apennin rüber, der ist ja auch nicht so ganz, ganz flach. Ich sag, und dann bist du ja erst am Meer. Oh ja, das klingt ja super. Ich sag, ja, und wo willst du losfahren? Na, hier in Berlin. Ich sag, boah, ey, also. Und dann haben wir uns eine Karte genommen und haben dann mal Fahrradstrecke eingegeben, Berlin-Mittelmeer, das war dann irgendwo so unten, Lavagna, irgendwo so im Cinque Terre, war so die kürzeste Verbindung zum Meer. ich weiß gar nicht mehr, waren es 1600 Kilometer oder so, 1400, 1600, das war richtig viel.
Ich prüfe so. Das mal parallel, ne? Du erzählst weiter und ich mach mal Google Maps auf, will mal wissen, wie weit das ist.
Berlin und dann gibst du als Ziel ein Lavagna, L-A-V-G-N-A, irgendwie so, Lavagna, in Cinque Terre. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal die Kalender aufmachen. Und dann hatte er noch einen Termin, nee, er hatte, glaube ich, einen Termin Ende September, wo er zurück sein musste, aber davor war eigentlich nichts an Termin. Und ich hatte Ende August einen Termin und danach aber nichts. Und dann machte sich also so ein Zeitfenster von 4,5 Wochen auf. Und dann haben wir die Kilometer, die du jetzt gerade da gleich ausrechnest, durch die Tage geteilt und sind auf, ich glaube, auf ungefähr 60 Kilometer am Tag gekommen. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich sag 60 Kilometer am Tag, also du musst 60 Kilometer am Tag fahren, egal wie das Wetter ist, egal ob dir der Arsch auf dem Sattel wehtut, egal ob du eine Panne hast, wenn du keine 60 Kilometer am Tag fährst, fährst du am nächsten Tag 120. Das, ja. Ich sag, das ist schwierig. Das finde ich schwierig. Vor allen Dingen habe ich gesagt, der wollte dann natürlich auch über Stilfserjoch fahren, weil er ja so viel von gehört hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, weißt du, wir kommen da bestimmt irgendwie rüber. Und wenn wir die Fahrräder schieben, aber über diese Berge kommen wir irgendwie rüber. Ich sag, aber Alter, ey, 10 Tage lang 60 Kilometer am Tag zu fahren, bevor ich die Alpen überhaupt sehe. Ich sag, das macht mich irgendwie fertig. Ja. Und dann hat er gesagt, naja, dann machen wir Folgendes, dann fahren wir los. Und
Fahrradroute verfügbar. Also für den Fall, dass es einer wissen will, hättest du mal dein Telefon gefragt, hätte gesagt, komm, fahr mit dem Auto.
Das hat uns eine Route ausgespuckt.
Ja, 1300 Kilometer, sagt er, aber beim Fahrrad sagt er, lass lieber sein. Das ist eher, glaube ich, eher vernunftbasierte KI.
Wer es machen will, ich stelle die Route zur Verfügung. Das ist eine tolle Route. Das ist eine wirklich tolle Route. Aber ich nehme die Pointe vorweg.
Ja.
Genau, und dann hat er gesagt, na pass auf, dann fahren wir einfach los und fahren so weit, wie wir kommen. Und da habe ich gesagt, nee, ich sage, das geht nicht. Und somit erste Lektion zum Traumzünder. Du kannst nicht, also wenn du das Ziel hast, mit einem Kaffee am Meer zu sitzen, dann musst du alles dafür tun, um dieses Ziel zu verwirklichen. Ich sag, wenn wir losfahren und es kommt ganz doof und wir müssen 100 Kilometer vor dem Meer abbrechen, weil wir zurück müssen aufgrund von Gigs, die gespielt werden müssen, ich sag, dann ist die ganze Reise, alles, was davor geschafft war, war völlig umsonst, weil das Ziel halt nicht erreicht ist. Da habe ich gesagt, das geht so nicht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt und sind von München aus losgefahren. Was dann immer noch, glaube ich, 1000 Kilometer waren am Ende. Und über die Höhenmeter wollen wir gar nicht reden. Die habe ich verdrängt. Aber es ist gut fünfstellig gewesen.
Ja, ich finde es erstmal, ich habe ja mal Geografie im Nebenfach studiert. So, und ich finde es sinnvoll, dass man den ersten Schritt lernt als Traumzünder, dass die Alpen nicht hinter Berlin sind. Das finde ich schon mal wichtig. So. Und zweitens.
Da sind aber auch andere Berge. Also die sind ja auch nicht zu unterschätzen. Man muss ja auch übers Fichtelgebirge rüber.
Ja, aber ich glaube, dass die Alpen übers Fichtelgebirge müde lächeln würden. Also wenn sie lächeln könnten, so würde ich mal sagen. Und zweitens finde ich, dass man auch lernen muss, dass es Entfernung nicht der Punkt ist, sondern die Höhenmeter.
Auf jeden Fall.
Ich erinnere mich an viele Serpentinen, die auch gezählt werden mussten bei dir. Erzähl doch mal, wie viele Serpentinen muss man denn da rauf, wenn man da wirklich darüber will?
Also insgesamt habe ich alle Serpentinen auf dieser Strecke habe ich natürlich nicht gezählt, aber es kam natürlich zu diesem besagten Stift Sajoch. Und da muss man dazu sagen, also ich meine, ich habe natürlich dann, um nochmal zurückzuspringen auf meinen Geburtstag, als wir dann gesagt haben, okay, wir machen das. Und ich gesagt habe, hör mal zu, ich muss erst mal gucken, ob das mein Knie überhaupt mitmacht, diesen ganzen Spaß. Und ich habe ja bei mir um die Ecke ist ja der alte Flughafen Tempelhof. Und wenn man da eine Außenrunde fährt, dann sind es 7 Kilometer. Und dann habe ich halt, ich glaube, im März habe ich angefangen und bin da mal eine Runde gefahren und habe mal geguckt, wie sich das anfühlt. So, dann hat man das Knie so ein bisschen gemerkt, dann bin ich mal wieder eine Runde, dann am nächsten Tag mal 2 Runden. Im Sommer wurde es dann so, haben wir dann unter Echtzeitbedingungen trainiert. Das heißt, wir sind dann so 4 Runden gefahren, sind dann in den Biergarten eingekehrt, um Bier zu trinken, um dann nochmal 2, 3 Runden zu fahren. Und wir hatten, glaube ich, am Ende, also ich glaube, ich hatte 1000 Kilometer auf dem Tacho, bevor ich losgefahren bin. Aber da war natürlich kein einziger Berg dazwischen.
Nein, das ist jetzt. Das ist ein Flughafen, der ist platt. Das ist Absicht, ja. Das soll so sein.
Da hast du Gegenwind natürlich, ja. Aber das habe ich dann gelernt, das ist was ganz anderes als eine Steigung.
Ja, und Hipster, die im Weg rumlaufen, gibt es auch noch.
Genau. Und dann. Genau, und dann sind wir ja relativ schnell eigentlich schon am Stilfser Joch gewesen. Also wir sind die erste Etappe von München bis zum Aachensee gefahren. Das sind so, glaube ich, um die 90 gewesen. Und dann sind wir vom Aachensee schon kurz vor dem Brenner am zweiten Tag, dritten Tag über den Brenner rüber und hoch über den Jaufenpass. Der ist dann so, wenn du über den Brenner kommst, gleich rechts. Das ist dann auch schon so ein 2000er. Auf der anderen Seite runter nach Meran und dann fährst du durchs Tal und dann bist du schon am Fuße vom Stilfser Joch. Und das ist alles andere als eigentlich gut trainiert zu sein, um darüber zu fahren, über diesen Berg. Und jetzt, genau, jetzt kommt so ein bisschen die Geografiekenntnisse. Also du fängst an, wir waren unten, das nennt sich Prat am Stilfser Joch, ist also in so einem Tal drinne und das liegt bei ungefähr 800 Metern, glaube ich. Und der Pass liegt auf 2800 Meter. Also du hast dann auf einer Strecke von ungefähr 25 Kilometern hast du 2000 Höhenmeter zu bewältigen. Und es ist also tatsächlich so, dass kein Zentimeter Asphalt tiefer ist als der davor. Also es geht wirklich permanent nur. Es gibt keine Stelle, die gerade ist, geschweige denn irgendwie abwärts geht. Es geht wirklich nur bergauf. Und das merkst du in dem Augenblick, wo du an diesem Schild vorbeikommst, Passo Aperto. Ja, und dann hatten wir nun auch noch, das kam noch erschwerend dazu, als ich damals mit der Vespa unterwegs war, war das ein ganz schlimmer Sommer auch. Und es waren auch die Woche davor ganz schlechtes Wetter. Und den Tag, als ich mit der Vespa rüber bin, war der erste sonnige Sommertag. Ich hatte strahlend blauen Himmel. Es war herrlich, mit der Vespa darüber zu fahren. Und mit dem Fahrrad war es genau umgekehrt. Also wir hatten tolles Wetter gehabt, aber als wir rüber wollten, war das Wetter so schlecht, dass der Pass sogar zu war. Wir mussten einen Tag warten und sind dann einen Tag später rüber. Und es hat geregnet. Es waren dann oben auf dem Pass, waren es, glaube ich, 4 Grad. Also es hat auch nur, glaube ich, bis ungefähr 2000 oder 1500 Metern geregnet. Danach hat es natürlich geschneit. Ich hatte jetzt auch nicht so die Winterklamotten mit. Also es war kalt, es hat geregnet. Es war wirklich unangenehm, wirklich unangenehm, darüber zu fahren. Und jetzt ist das Stilfser Joch bekannt für seine Kehren. Ich glaube, es sind 47. Und dann fährst du los und die ersten, ich würde mal sagen, ich glaube, die ersten 5 Kilometer kommt überhaupt gar keine Kehre. Da geht es erstmal nur hoch. Es sind zwar ein paar Kurven, aber diese berühmten Kehren, die setzen viel, viel später ein. Und irgendwann kommt dann so eine Spitzkehre. Und ich habe das damals auf der Vespa, habe ich das nicht gesehen. Ich bin da einfach hochgefahren und das war gut. Aber ich komme mit dem Fahrrad da lang und da steht plötzlich so ein Schild. Da steht drauf, Kehre 47. Und ich so, okay, alles klar. Und dann fährst du so die, und dann wird es auch richtig steil plötzlich. Und dann fährst du die nächste Kehre und da steht dann wieder dieses Schild.
Das will ich raten, 46, stimmt das? Nicht?
Doch. Kehre 46.
Gott sei Dank.
Und spätestens in dem Augenblick merkst du, da ist ein System hinter. Und dann weißt du, du wirst halt diese ganzen Kehren, wirst du abfahren müssen, bis da irgendwann dann mal Kehre einsteht. Und das ist, ich hatte noch so einen kleinen Trick mir überlegt. Ich bin nämlich im zweiten Gang mit meinem Fahrrad losgefahren. Und habe mir gesagt, ich weiß ja, was da kommt. Ich kannte das ja. Ich wusste ja, wo die steilen Stellen dann kommen. Und dachte mir, wenn es dann soweit ist, dann hole ich meinen Joker, meinen Ass aus dem Ärmel und schalte in den ersten. Und dann fliege ich über dieses Stilfser Joch rüber. Und ich glaube, es hat, naja, lass es mal 2 Kilometer sein, wo ich schon darüber nachgedacht habe, in diesen ersten Gang zu schalten, weil es einfach so unfassbar anstrengend war. Um dann zu sagen, okay, egal, ich kann nicht länger warten, ich muss einfach jetzt in den ersten, um dann zu merken, ich habe das gar nicht gemacht mit dem zweiten. Ich war die ganze Zeit im ersten, also ich hatte überhaupt gar keine.
Deswegen war das so leicht. Deswegen war das so leicht.
Da war nichts leicht. Da war nichts leicht.
Das war, ich kann von dem Sofa aus hier das alles kommentieren. Du musst es strampeln. Alles gut.
Das war wirklich, wirklich ganz, ganz schrecklich. Und wir hatten auch dann, also wir sind relativ schnell, haben wir uns getrennt. Das war auch nochmal so ein Tipp vom Freund von mir, der auch mit dem Fahrrad darüber ist. Auch mit einem Kumpel zusammen. Der hat gesagt, fahrt euer eigenes Tempo. Fangt nicht an, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Jeder muss da irgendwie, da hat jeder seinen eigenen Kampf, den er da austragen muss. Und dementsprechend waren wir relativ schnell getrennt. Und ich habe dann irgendwann schoss mir so eine Zeile in den Kopf, wo ich so drüber dachte, so, es braucht seine Zeit. So, das war, glaube ich, so, dass er damit fing das an. Und ich dachte, okay, du weißt, das ist jetzt hier und es braucht seine Zeit. Und dann kamen halt immer mehr so Textfragmente dazu und irgendwie schlich sich auch so eine Melodie ein. Und am Ende war es dann, es braucht seine Zeit, bis man sein Ziel erreicht und ist der Weg steil und unendlich weit, sagt dir, es braucht seine Zeit. Und ich glaube, das habe ich in einer Schleife fünf Stunden vor mir hergesungen, weil es einfach auch nicht enden wollte. Das ist wirklich brutal, darüber zu fahren.
Aber da muss man mal sagen, da erkennt man deine Berufsgattung. Also jemand, der da so rüberfährt, so jemand wie ich, ja, der hat die ganze Zeit am Fahrrad gesessen und hat, scheiße, das dauert. Das wäre jetzt meine Variante gewesen von deinem Text.
Ja.
Ist aber nicht erkennbar, nicht so gut. Sag nochmal genau, wie geht das?
Es braucht seine Zeit, bis man sein Ziel erreicht und ist der Weg steil und unendlich weit, sagt dir, es braucht seine Zeit.
Ist irgendwie immer noch anstrengend, aber inspirierender als scheiße, das dauert.
Ja. Reimt sich halt auch nicht.
Nee, aber es passt in den Tweet. Also. Erzähl jetzt mal weiter. Wie gesagt, bei Kurve, was 45 sind wir jetzt oder wo sind wir?
Ja, 45 können wir relativ von 46 bis 22 können wir relativ, ist relativ schnell erzählt. Ist halt anstrengend. Scheiße, es dauert, ist halt so. Paar Fotos gemacht, ein paar Videos gemacht.
Auch noch?
Habe ich noch. Ja, klar. Ich habe noch so Selfie-Videos gemacht. Um mich auch nach Jahren noch mal dran zu erinnern, wie unfassbar anstrengend das war. Und dann gibt es den magischen Moment. Ich glaube, es ist Kehre 22. Also die letzten 22 Kehren ist die Franzenshöhe. Die Franzenshöhe ist ein Rasthof, wo du einkehren kannst, wenn du Zeit hast. Hatten wir nicht. Mein Kumpel war nicht zu sehen. Ich habe gedacht, vielleicht hält er ja irgendwie, vielleicht wartet er da auf mich und sagt, hey, komm, lass uns doch einfach eine Nacht hier noch verbringen, bevor wir weiterfahren. Aber er war nicht da. Also musste ich da dran vorbeifahren. Aber bei Kehre 22 ist es das erste Mal, dass du den Pass siehst. Also er war ein bisschen schwer zu erkennen an dem Tag wegen den Wolken, aber ich wusste natürlich, dass er da ist und ich wusste ungefähr, wo er liegt. Und von dort an sind es noch 5 Kilometer zu fahren und du kannst die letzten Kehren kannst du durchzählen. Also du siehst wirklich die komplette Straße, wie sie geht. Und das ist, es hat beides. Es ist wahnsinnig beeindruckend und auf der anderen Seite denkst du, oh mein Gott.
Scheiße, da
komme ich im Leben nicht an. Da komme ich im Leben einfach nicht mehr an. Dann fährst du halt los und jetzt kamen dann die Sachen, die ich halt wirklich von der Reise dann auch mit nach Hause nehmen konnte. Also mein Kumpel hat geflucht, hat er mir dann hinterher erzählt. Er war tatsächlich so, die letzten Kilometer waren für ihn die Hölle. Und ich habe was anderes gemacht, weil wenn du dann an der Franzenshöhe vorbeifährst, dann kommt halt gleich die nächste Kehre und dann fährst du die hoch und die nächste Kehre und fährst die hoch und dann guckst du so über die linke Schulter runter und denkst so, Boah, das ist ja krass, wie hoch das ist. Weil du kriegst diese Steigung nicht mit, also auch wenn ich so Videos noch, also ich habe ja noch diese ganzen Videos, wie ich da hochfahre oder auch andere Berge. Du siehst das einfach nicht. Du bist auf dieser Straße und denkst so, das ist doch überhaupt nicht steil. So, es gibt Videos von uns, wo du denkst so, ja, die fahren da einen kleinen Hügel hoch. Man sieht diese Relation nicht, was halt wirklich 15% sind. Aber du siehst sie halt in dem Augenblick, wo du halt zwei Kehren drehst und auf dieses Haus runterguckst. Und dann dachte ich, das ist ja krass, das ist ja voll hoch. So, und dann freust du dich natürlich, weil du da ja wirklich einen Erfolg siehst. Im Gegensatz, die 5 Kilometer, die du noch vor dir hast, da siehst du halt überhaupt keinen Erfolg. Du siehst halt immer noch diesen unfassbar weiten Pass. Und ob das jetzt 22 Kehren sind oder 20 oder 18, das spielt da halt keine Rolle. Aber mit jeder Kehre, die man da dreht, merkst du, wie diese Franzenshöhe halt immer, immer kleiner wird. Und das war im Grunde genommen meine Motivation, weil ich gar nicht mehr nach oben geguckt habe. Ich habe gar nicht mehr zu dem Pass geguckt, sondern habe weitestgehend immer zurückgeguckt und habe mich darüber gefreut, wie viel ich schon wieder geschafft habe. Und habe dann nur noch mal so kurz nach oben geguckt und habe mir gedacht, ja komm, das schaffst du jetzt auch noch. Das ist jetzt auch nicht mehr so wild. Und genau, und das konnte ich dann auch im Nachhinein super für mein Leben mitnehmen, dass ich halt immer, wenn ich halt so große Projekte hatte oder auch habe immer noch, wo ich manchmal denke so, boah, ist das viel Arbeit, ey, das ist so viel, das wird ja nie fertig. Dann drehe ich mich oft um und gucke auf das zurück, was ich geschafft habe. Und da hole ich mir halt meine Motivation hier, weil ich ja dann in dem Augenblick zugeben müsste oder wenn ich jetzt abbreche, dann war ja alles, was ich gemacht habe, für umsonst. Und ich hatte es tatsächlich ein paar Jahre später. Wir waren mit der Familie in der Nähe dort und ich habe mir gedacht, ja komm, nimmst dir einfach nochmal ein Rad, machst mal so einen Tagesausflug, du kannst so hochfahren aufs Schlepster Joch und dann bist du auf der anderen Seite, fährst ein Stück runter, dann biegst du rechts ab, dann kommst du in die Schweiz und dann fährst du den Bogen runter, das sind so 60 Kilometer. Und ich dachte, ja, komm, easy, da fährst du jetzt einfach mal rüber. Und ich musste an Kehre 38 abbrechen, weil das Knie halt einfach nicht mitgemacht hat. Ich war halt einfach zu untrainiert, als da rüber zu fahren. Und da merkst du, in dem Augenblick merkst du halt, das ist nicht, da fährst du nicht so einfach rüber über das Ding. Da musst du schon ein bisschen Vorarbeit machen. Und da habe ich ein paar Tage echt richtig dran geknabbert, weil nämlich genau das passierte. Du musst dir einstehen, du kommst einfach nicht weiter und du musst jetzt umdrehen und musst zurückfahren. Was natürlich schön ist, weil du fährst dann wunderbar bergab. Also es ist herrlich. Auch auf der anderen Seite vom Stilpsehoch ist super. Du fährst 25 Kilometer bergauf und auf der anderen Seite fährst du 25 Kilometer bergab. Und das ist auf eine andere Art anstrengend natürlich, weil plötzlich so Bilder in den Kopf kommen, wie zwei Bautenzüge gleichzeitig reißen. So. Und du bist halt permanent an der Bremse und musst natürlich auch ab und zu Pause machen, um halt mal irgendwie ein bisschen die Hände zu lockern. Also es ist auch nicht ohne, zumal es ja auch wirklich nass war. Aber was halt sehr schön war, ist, dass du da oben von 4 Grad halt fährst und dann fährst du runter und dann bist du ja in der Lombardei. Und ich glaube, das ging dann schon so auf knapp 18 Grad noch. Also das war dann sehr, sehr schön. So, nach 6,5 Stunden hochfahren, dann nochmal so, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb, dann runterzufahren.
Ich will mal ganz kurz einen halben Kilometer zurück. Also du sitzt da auf deinem Drahtesel und hast diese wunderschönen Textzeilen im Kopf und kämpfst dich da diesen Berg rauf, trinkst wahrscheinlich da oben irgend sowas wie so eine, keine Ahnung, was trinkt man da oben auf dem Berg, eine Apfelschorle, Rotwein, irgendwie sowas. Und dann fällst du irgendwann tot ins Bett abends mit kaputten Knien und fertig. Und am nächsten Morgen denkst du, da war doch so ein cooler Songtext. War der noch da oder hat der dich nur rübergetragen? Oder wie kam der wieder?
Den habe ich tatsächlich abends noch im Hotel auf mein Handy gesungen. Weil ich dachte, das muss ich festhalten. Das darf nicht verloren gehen. Lustigerweise, ich habe die Aufnahme auch noch in meinem Handy. Lustigerweise ist die Melodie ganz anders, als sie dann später geworden ist. Aber es ist auf jeden Fall auch der gleiche Text und es hat auch so die gleiche Rhythmik. Aber die Melodie ist eine ganz andere geworden. Klar, hat natürlich auch, ich habe ja keine Gitarre bei, ich habe ja einfach nur eine Melodie gesungen. Und wenn du dann halt irgendwie eine Gitarre in der Hand hast und ein paar Akkorde spielst, dann ergibt sich manchmal einfach nochmal automatisch eine andere Melodie. Genau, aber ich habe das, nee, ich musste das festhalten. Das war schon klar, dass ich das jetzt nicht verstreichen lassen kann, sondern dass das irgendwie archiviert werden muss.
Also Version 1 war auf Highway to Hell draufgesungen und der Rest kam dann später und wurde schöner.
Genau, der Rest kam dann, glaube ich, also die nächste Aufnahme, die ich in meinem Handy habe, ist, glaube ich, einen Monat später, wo ich dann den Refrain dann auf jeden Fall, also der Refrain war ja fertig im Grunde genommen, den hatte ich ja auf dem Berg geschrieben. Und dann hatte ich so Ideen für Versteile und die haben sich dann aber auch noch ein paar Mal geändert. Also der Song war am Anfang, war der noch ganz anders und dann hat er auch nur so einen Fake-Text. Dann ist es ja nur so ein,
Also,
weißt du?
machst du diese Grönemeyer-Nummer, diese Bananentexte? Der sagte, er singt
Ja.
Bananentexte. Also irgendwie
Ja,
sowas.
klar.
Also irgendwie so, wo man sagt,
Ja,
ah, die Melodie ist klar und eben so ein Wortfragment auch da drin, aber eigentlich ist es egal, was ich da singe.
genau.
Hauptsache, ich komme über die Akkorde rüber.
Genau, also das habe ich auf jeden Fall auch. Und ich habe auch, tatsächlich sind da auch Worte drin, die natürlich überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber es sind auch deutsche Worte tatsächlich, die ich dann da reinsinge, weil ich dann manchmal so aus dem Affekt heraus schon irgendwelche, dass ich schon merke, das ist jetzt ein Wort, was dann ein A hat oder ein E. Das ergibt sich manchmal aus der Melodie schon so ein bisschen. Und dann halte ich das auch mit fest. Und da versuche ich mich dann auch später beim Schreiben, also wenn es dann ums Texten geht, wirklich auch dran zu halten. Oder es passiert dann automatisch, weil man sich so dran gewöhnt hat. Aber das, ja, das mache ich.
Also bei
Klingt nicht schön, aber
Zeile
hilft.
12 brauche ich ein E oder ein
Ja.
A. Da muss irgendwas aufgehen, da muss ich, weiß ich, da fliegt das
Genau.
irgendwie. Ein A fliegt immer so. Also erinnere ich mich so an
Genau.
die alten Zeiten des Gesangsunterrichts, beim A geht es immer auf.
Ja.
Okay, aber das heißt, also, du hast jetzt diese Audioaufnahmen auf dem Telefon und so Schmierzettel. Geht das nicht irgendwie verloren oder bist du so wahnsinnig sortiert, dass du sagen kannst, so 5 Jahre später, übrigens, ich habe hier die 12 Zettel und die Audioaufnahme, all das führt zusammen zu einem wunderschönen Lied auf einer, früher hätte man gesagt Platte, aber weißt du, was ich meine? Wie geht das nicht
Ja.
verloren? Also ich meine, du bist ja ein Mensch, der viele Sachen macht. Warum geht sowas nicht verloren? Warum kommt das immer wieder? Oder bist du so ordentlich?
Nee, ach Quatsch, gar nicht. Also ich habe ein Buch, wo ich Sachen reinschreibe. Also das sind schon mal keine losen Zettel, sondern es ist wirklich ein Buch, wo viel reinkommt. Wo ich dann auch manchmal also so einen Übertrag mache. Nicht? Also ich habe dann irgendwie Notizen drin und wenn ich dann daran weiterarbeite, dann nehme ich mir sozusagen aus den Notizen, die ich davor habe, irgendwie ein paar Sachen schon raus, wo ich merke, okay, das ist jetzt cool, der Rest ist vielleicht dann nicht so gut. Und die Sachen, die gut sind, die übertrage ich mir dann. Und schreib dann da weiter. Und somit hast du dann so ein bisschen so eine Historie drinne. Und ähnlich ist es ja auch mit den Recordings. Also wenn ich dann im Studio bin, dann nehme ich was auf und dann kriegt das ein Datum. Und manchmal passiert das wirklich, dass ich dann denke so, oh, jetzt arbeite ich mal an dem Song weiter. Und dann gehst du darauf und öffnest es und siehst so, oh, da war man jetzt seit 8 Monaten nicht dran an der Nummer. So wird man so ein bisschen vom Datum überrascht und dann machst du das auf und dann bist du ja sozusagen auf dem letzten Stand und dann, also da gibt es auf meinem Rechner, keine Ahnung, sind vielleicht 30 Projektfiles, die es braucht seine Zeit heißen, angefangen mit, also ich mache dann mal das Datum rückwärts, 2018, 10, 0, 5 zum Beispiel und dann steht halt irgendwann 2019, 4, 28 und so. Also insofern ist das jetzt dann kein so ein Durcheinander. Du hast da schon eine Historie drin.
Aber ist das für dich ein übliches Verfahren? Also ich habe jetzt in meinem Leben nicht so große Songs geschrieben wie du, aber all die kleinen, die ich geschrieben habe, waren häufig so, dass ich mich hingesetzt habe, sie geschrieben habe, einen zweiten Anlauf gemacht habe mit jemand anders, der noch was mehr konnte als ich, und dann in Summe war das dann irgendwie so fertig und dann ging man zur Band und dann wurde es halt nochmal weitergemacht. So, aber dass irgendwas so lange gedauert hat, so viele Anläufe hat, so viele Halbschritte hat, wie tauchst du, ist das üblich für dich? Oder ist das jetzt ein Ausnahmefall? Die Nummer, die so heißt, die muss halt auch lange dauern. Also, scheiße, das dauert.
Genau, eigentlich ging die ganz schnell, aber ich mach's wegen der Geschichte, ziehst
Ach
du in die
so.
Länge. Nee, Blödsinn. Nee, ja, tatsächlich dauern viele Sachen bei mir sehr, sehr lange. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass ja mein Berufsalltag jetzt nicht nur der des Solo-Artists ist. Also ich hab ja nun auch irgendwie andere Auftragsarbeiten. Also ich spiele dann noch in verschiedenen Bands Gitarre und dann habe ich in München eine Firma, für die ich Musik schreibe für ihre Events. Also es kommen ja immer auch mal Aufträge rein und dann bleibt das eigene, die eigenen Sachen halt immer so ein bisschen auf der Strecke. So, das ist immer, ich finde es auch so ein bisschen schade, aber ich muss da so einen Mittelweg finden, dass ich so auf der einen Seite natürlich auch Geld verdiene und auf der anderen Seite dann meine eigenen Sachen natürlich auch weitermachen will. Aber es dauert, tatsächlich dauert es manchmal sehr, sehr lang. Aber das ist auch immer unterschiedlich, also es sind immer unterschiedliche Gründe und das ist viel zu komplex. Also ich hatte auch die Nummer, die ich im letzten Jahr veröffentlicht habe, da habe ich halt ewig an dem Text gesessen, weil ich hatte so eine Vision von dem Text, was ich aussagen wollte und saß da halt auch dran und habe das auch mit jemandem zusammen, weil ich bin dann selber nicht mehr weitergekommen. Dann habe ich mir jemanden dazugeholt, dann haben wir den zusammengeschrieben, dann habe ich mir den am nächsten Tag angeguckt, habe gesagt, ja, der ist gut, aber er sagt halt nur zu 80 oder 75% das aus, was ich eigentlich aussagen will. Also musste ich nochmal alleine ran, musste das wieder alles auseinanderpflücken und saß ewig. Und dann hat mir am Ende eine Textzeile gefehlt. Und habe dann immer so, ich wollte es dann auch nicht zu krampfhaft machen. So. Ich habe dann gesagt, wenn du eine Idee hast, dann hast du die Idee. Habe mich rangesetzt, habe geguckt, kommt was? Nee, kommt nichts. Okay, wieder warten. So, und irgendwann war ich selber so genervt, dass ich das nicht fertig kriege, dass ich gedacht habe, zu der Zeit waren wir gerade in Regensburg, meine Frau hat da gearbeitet und ich war da halt mit und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du heute Folgendes. Du setzt dich jetzt an diesen Tisch hier und du schreibst diese letzte Zeile jetzt und du stehst nicht eher von diesem Stuhl auf, bevor du nicht diese Zeile hast. Und ich glaube, nach 3 Stunden habe ich mir gesagt, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, mir reicht's jetzt. Und bin halt irgendwie schön an der Donau lang gelaufen zu meiner Lieblingsbar in Regensburg, habe mich da hingesetzt, habe mir ein Espresso bestellt und guck die Straße runter. Denn in dem Augenblick kommt diese Zeile angeflogen. Und da habe ich mir schnell einen Zettel geben lassen und dann war sie da. Also du, bei mir ist das so.
Wie war die Zeile, die da angeflossen kam durch den Espresso? Wie hieß die? Kriegst du zusammen?
Ja, das ist die, also es geht ja um den Song Der schönste Weg, was ja die Story ist, dass unser Leben durch Zufälle bestimmt wird. Interessanterweise manchmal, oder Entscheidungen, die wir auch treffen. Und interessanterweise, das war in meinem Fall so, dass jemand anders eine Entscheidung für mich getroffen hat, die mein Leben halt komplett in eine andere Richtung gedreht hat. Und die letzte Zeile, die ich dann geschrieben habe, war, und viel zu oft übersehe ich, wie der Zufall mit mir spielt. So.
Da kann man mal eine Weile drauf warten. Das ist in Ordnung, wenn man da ein bisschen drauf wartet. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Also ich durfte jetzt ja bei beiden Videodrehs dabei sein und muss sagen, es ist wirklich, man merkt sozusagen, wo dieser Berg erklommen ist. Wenn man den Song zum ersten Mal hört, dann hört man den durch und sagt, ach, klingt aber schön, ist ja irgendwie schöne Musik und so. Und irgendwann, so man das dann, da weiß keine Ahnung, wie oft wir diese Videos, wenn wir dann sonst den Song dann hören müssen, bis so ein Ding dann im Kasten ist. Und irgendwann so ab, keine Ahnung, Rotation 37, hat man das Gefühl, warte mal. Da ist irgendwie so ein Ding, da war ein Berg und den hat er geschafft. Und das sind so die Momente, ob das funkt so durch den Song durch, sagt, hallo hier, das war jetzt das Schwierigste und das habe ich geschafft, diese Erfolgserlebnisse. Wenn du so einen Song jetzt live spielst, merkst du diese speziellen Textzeilen dann auch nochmal oder bist du mit so vielen anderen Sachen beschäftigt auf so einer Bühne, dass dann das dann eher so als Hauptsache, ich vergesse die Worte nicht, läuft?
Nö, das eigentlich nicht. Ich spiele das schon sehr aus dem Rückenmark eigentlich. So, da muss ich wenig drüber nachdenken. Beim Live weiß ich gar nicht. Klar, da denke ich manchmal dran, zumal ich ja auch eher bei meinen Konzerten viel erzähle. Viel halt auch über die Entstehung der Songs. Auch das, was ich jetzt erzählt habe, ist im Grunde genommen ja Teil meiner Konzerte, um die Zuschauer da halt auch mit teilhaben zu lassen. Und insofern ist man natürlich ein bisschen in diesem Gefühl drinne, was man da an diesem Berg hatte. Was tatsächlich sehr, sehr schwierig war, war die Aufnahme vom Gesang. Also ich habe das zusammen mit dem Volkan, dem Sänger von Orange Blue, wo ich ja seit vielen Jahren in der Band spiele. Wir machen sehr, sehr viel zusammen, also auch musikalisch viel zusammen. Und ich hatte ihn gefragt, ob er Gesang aufnehmen würde von mir. Und weil das immer gut ist, wenn du so einen Sparringspartner bei einer Produktion hast. Also Gitarre kann ich alleine aufnehmen, das ist alles gar kein Problem, aber Gesang ist dann doch, da bin ich jetzt auch noch nicht so versiert drin, das mache ich ja noch nicht so lange. Von daher bin ich da sehr dankbar, wenn da jemand dabei ist, der mich so ein bisschen da durchleitet und auch so ein paar Tipps gibt. Ja, so, und jetzt kannte er diese Story eigentlich von dem, er hat den Song halt auch erstmal nur so genommen, wie er ist. Und dann hat er gesagt, ja, Pivo, du musst dich da mehr reinführen in den Song. Denk doch mal, also du hast es ja mit Sicherheit aus irgendeinem Grund geschrieben. Fühl dich in diese Situation zurück.
Stell dir vor, du stehst an einem Berg, sitzt auf einem Fahrrad und
Habe ich gesagt,
so
das kann
kommt.
ich nicht.
Sagt der sowas? Nee.
Ja, klar. Ja. Also das ist ja was, du fängst ja an zu visualisieren
Ja.
und versuchst dir dieses Gefühl zurückzuholen, indem du diesen Song geschrieben hast. Und das mag vielleicht auch bei Liebessongs wunderbar funktionieren, wenn du vielleicht eine Trennung durchgemacht hast, dann einen Song darüber schreibst und dich dann halt irgendwie vielleicht 2, 3 Monate später, wann auch immer du den Song aufnimmst, daran wieder zurückerinnerst, an dieses Gefühl, wie sich das angefühlt hat, dann ist das natürlich super. Aber in meinem Fall ging das nicht. Also ich habe gesagt, Wolfgang, ich kann nicht mit der Vorstellung, dass ich mit 6 Stundenkilometer einen Berg hochfahre, das kann ich mir nicht zurückholen, weil das war halt richtig Kacke an diesem Tag und richtig, das will keiner zwischen den Zeilen dann hören auf der Aufnahme. Und das ist ja auch nicht das, was der Song widerspiegelt dann. Also das ist ja, ich habe am Ende ja auch gesagt, wenn ich da draußen einen Song mache, dann ist es natürlich kein Song über eine Fahrradtour. Das will ja keiner hören. Das ist doch Quatsch. Also ich muss ja da irgendwie, ich muss ja was anderes finden. Und deswegen gibt es ja diese Parallele eigentlich, dass in dem Song hörst du, ist natürlich viel von diesem Künstlerleben auch verarbeitet, von dem Weg, den wir als Künstler manchmal gehen, der halt echt auch steil und unendlich weit ist. Oder der, wie diese Textzeilen da drin, so ein Schritt vor und zwei zurück, so das sind ja Sachen, die mache ich, habe ich ja in meinen letzten 30 Jahren Berufsmusiker ja sehr, sehr oft erlebt. Und also einmal das noch mit zu verarbeiten und dann natürlich auch einfach noch ins Leben zu gehen mit Situationen, die halt einfach jeder kennt, damit da jeder auch seine eigenen Sachen noch mal aus dem Song rausziehen kann. Und deswegen habe ich zu Wolfgang gesagt, das ist ja eigentlich ein sehr positiver Song, der soll ja Mut machen, der soll dir ja helfen, genau das halt eben nicht zu verzweifeln an der Situation, sondern halt irgendwie mutig vorangehen. Und das war sozusagen die Schwierigkeit beim Aufnehmen, dass du eigentlich einen Song hast, von dem du weißt, dass er in einer sehr, sehr schwierigen Situation geschrieben wurde, aber mit einem unfassbaren positiven Gefühl singen musst. Das war nicht so einfach, tatsächlich.
Das hätte geholfen, wenn du dich daran erinnert hättest, dass der Song nicht heißt Scheiße, das dauert.
Ja.
Und du hast natürlich das Erfolgserlebnis schon im Sack, ne? Darf man nicht vergessen. Du schreibst den Song ja am Hang, aber du singst ihn, nachdem du rüber bist. Und
Genau,
hast
ja.
natürlich dann diesen Rückenwind und das Gefühl von, boah, Alter, was war das denn, was ich da geschafft habe? Das hast du ja
Ja.
irgendwie im Rückenmark, wie du sagtest. Das bleibt ja. Sowas geht ja nicht wieder weg.
Genau. Und das ist ja nicht nur dann der Berg gewesen, nicht? Also nach dem folgten ja noch mal, also am nächsten Tag sind wir über einen Pass rüber, der auch noch mal 2,5 hatte, glaube ich. Und der da drauf hatte noch mal, also es waren alles noch mal 2000er Berge. Und dann natürlich auch noch der Apennin und am Ende waren es ja dann wirklich auch, war es dann auch wirklich der Kaffee am Strand. Und nicht nur der Kaffee, wir haben auch etliche Bier und Aperitivi am Strand dann noch gehabt. Also wir haben uns ja in unserem Zeitfenster, was haben wir, ich glaube, wir haben uns 4 Tage Urlaub rausgefahren. Das ist natürlich dann, klar, das nimmst du dann natürlich auch mit.
Ja,
Das
ich,
wäre
ich,
anders gewesen, als hätte man dann irgendwie an Kehre 38 abgebrochen. Dann wäre der Song natürlich etwas anders ausgegangen.
Ja, hätte es einen Notizzettel dabei gehabt, hätte es ihn da geschrieben, dann wäre es was anderes geworden, ja. Pivo, du bist jetzt leider nicht zu Hause, deswegen kann ich sagen, schnapp dir eine Gitarre und spiel uns das Lied vor. Das heißt, die Frage ist, wie kriegen wir jetzt dieses Ding in Gänze ins Ohr? Wo finden wir denn das jetzt?
Na, in diesem Internet natürlich.
Überall im Internet.
Ja, dieses verrückte Internet. Naja, also der einfachste Weg ist, glaube ich, auf meine Webseite zu gehen, weil es am einfachsten zu merken ist, mit pivo.de. Da ist er natürlich verlinkt und auch die ganzen anderen Sachen, die ich gemacht habe. Und ansonsten natürlich hier auf meinem Instagram-Profil. Wobei, nee, ich glaube, bei Instagram ist er gar nicht in seiner Gänze, aber auf Instagram ist so ein Making-of, so eine kurze Entstehungsgeschichte. Und ansonsten YouTube, wo sich halt so Videos in diesem Netz tummeln, weil da findet man mich dann auch.
Weil es lohnt sich, geht mal tatsächlich zu YouTube und oder die Homepage erstmal und guckt euch das Video dazu an, weil es ist natürlich auch ein besonderes Feuerwerk der Emotionen, wenn man es ganz noch angucken kann. Das ist also so schön das ist mit dem Hören, ne? Aber gucken ist auch toll.
Ja, wobei in dem Video ja gar nicht, da passiert ja gar nicht so viel. Das ist auch tatsächlich, es ist ja ein sehr, sehr einfaches Video, was zwei Gründe hat tatsächlich. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Videoidee, die ich dann aber verworfen habe, weil ich gemerkt habe, beim drüber nachdenken gemerkt habe.
Das kann der Dennis nicht leisten.
Das kann der Dennis nicht leisten, das kann auch der Pivo nicht leisten. Das ist wieder so ein unfassbares Projekt mit Schauspielern und tausend Sachen und so. Da habe ich gedacht, nee, ich habe ein anderes Video, also der nächste Song, der jetzt in Planung ist, der hat tatsächlich, ist sehr, sehr aufwendig, auch vom Video sehr, sehr aufwendig, keine Angst. Das ist auch schon gedreht tatsächlich, das Video. Und das war dann wirklich mit Kameramann und Regisseur und Schauspielerin und so. Also da kommt noch was ganz Spannendes dann im nächsten Jahr. Und deshalb war allein schon mal der Grund, weil ich gesagt habe, ich kann nicht zwei von so einen Riesenprojekten stemmen. Und der andere Grund war, dass eigentlich kein Bild so richtig das widerspiegelt, was der Song eigentlich aussagt. Beziehungsweise wollte ich ja auch ganz bewusst eben nicht jetzt Bilder von meiner Fahrradtour zeigen, sondern ich wollte ja ganz bewusst den Raum lassen für jemand, der den Song sieht, einfach den Song auf sich wirken zu lassen. Da sind wenig Schnitte drin. Ich glaube, der ganze erste Vers und der ganze erste Refrain, da ist kein einziger Schnitt drin. Also sehr ruhig geschnitten auch. Und ich sitze eigentlich ja nur vor der weißen Wand. Dass ich da einfach Platz lasse, dass man sich den Song anhören kann, den Song auf sich wirken lasse und gar nicht so abgelenkt wird durch Bilder. Das war eigentlich, deswegen ist das ein relativ kleines, nicht so aufwendiges Video geworden.
Das Mal davor, wenn ich das mal versuche zusammenzusammeln, wir waren in einem Theater, was du gemietet hast, da haben wir mit einer Band aufgenommen, dann warst du irgendwie in Italien, hast da aufgenommen, hast mit einer Drohne gearbeitet, bist übers Tempelhofer Feld gelaufen und warst irgendwie morgens um 5 mitten in der Pandemie auf dem irgendwo Platz. Oder habe ich das richtig zusammen? Fehlt da was? Stimmt was nicht?
Pandemie war nicht mehr.
War nicht mehr, war durch,
Pandemie,
ja, okay.
Die war weitestgehend, war die durch. Aber ja, ich wollte halt vor der Arena in Verona drehen und das kannst du eigentlich nur früh morgens um 5 machen, wenn du alleine sein willst. Und das, das habe ich dann gemacht, das stimmt. Ja, da waren so zwei Sachen, nicht? Das war einmal viel die Band natürlich, aber dann so eine Nebengeschichte, die halt so eine Reise beschreibt. Genau.
Es juckt mich so ein bisschen, jetzt alle deine Songs durchzugehen, weil ich, wie ich dir schon mal gestanden habe, ein großer Fan von dem ganzen Kanon bin. Aber wir müssen ja noch was anderes reden, nämlich deinen Insta, ist das bei YouTube auch, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle bei Insta, Videopodcast zur Thematik Traumzünder. Erzähl doch mal, was ist denn das?
Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt auch mag. Ich habe mich vielleicht ein bisschen übernommen, aber ich finde es trotzdem geil. Also ich hab da Spaß dran. ich bin nämlich, das ist mir neulich mal wieder bewusst geworden, von jemandem angesprochen worden, der gesagt hat, hey, hast du nicht Bock, so einen Podcast zu machen? Du bist doch irgendwie auch viel am Reden und Geschichten und so. Mach doch so einen Podcast, interview doch andere Leute. Und ich gesagt, boah, ey, nee, und wann soll ich das denn noch machen? Und hatte da eigentlich gar nicht so richtig Motivation zu. Aber Es ist ja dann so, also ich meine, ich mache ja nun alles eigentlich alleine, außer wenn mir jemand hilft, nochmal die Kamera zu halten. Aber ich mache ja nun wirklich vieles alleine, von der Produktion angefangen und teilweise ja auch die Videos selber und das ganze Marketing. Also ich bin ja dann auch meine eigene Plattenfirma. Und dann kommst du ja früher oder später kommst du ja immer an den Punkt, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt irgendein Marketingkonzept. Ich muss irgendwie das Ding bewerben. So, jetzt kommst du natürlich mit einer Nummer, die 5 Minuten 10 lang geht, ist es schon schwierig, in Playlisten zu kommen. Also ich habe jetzt, weiß nicht, ich habe tatsächlich so 2 Playlists mal gefunden, wo ich dachte, ja, da könnte ich reinpassen, da ist eigentlich super. Kam direkt Absage, zu lang. So. Was auch nicht schlimm ist, ich habe es ja tatsächlich, also ich stand ja vor der Entscheidung zu sagen, kürze ich die Nummer ja oder nein? Und ich habe gesagt, nein, ich kürze sie nicht, weil ich bin Gitarrist und die Nummer hat hinten eine Gitarrenreprise, wo ich spielen will. Es ist einfach für mich wichtig, dass sie so ist, wie sie ist. Und ich wollte einfach auch keine Kompromisse machen. Und
das Ding braucht genau, halt seine also, Zeit. Ne?
Das braucht er. Da musst du halt auch mal ein bisschen Geduld beim Hören mitbringen.
Ja.
Aber das sind halt genau die Überlegungen, die man halt hat, weißt du, wo du sagst, okay, ich habe eine Nummer, die ist eigentlich viel zu langsam. Ich habe eine Nummer, die ist viel zu lang. Dann bin ich ja einer der wenigen, beziehungsweise ich habe noch gar keinen anderen gefunden, von diesen Lead-Gitarristen, also Leute, die Gitarristen, die in der Lage sind, Gitarren-Solis zu spielen, und also auf der E-Gitarre, und aber ihre eigenen Songs auf Deutsch singen. Da finde ich interessanterweise in Deutschland keinen. Also es gibt natürlich alle, die spielen natürlich alle Gitarre. Der Gregor spielt Gitarre, Johannes, Leis, Max, so die können sich alle natürlich auf der Gitarre begleiten. Aber das sind halt nicht diese Gitarristen, weißt du, die halt dann irgendwie Solo checken und so. Und davon gibt es natürlich viele in Deutschland und die haben auch ihre eigenen Songs, die singen aber alle auf Englisch. Und dann dachte ich so, wow, cool, ich habe so ein Alleinstellungsmerkmal. Ob das jetzt groß interessant ist oder ob das der Unique Selling Point ist, würde ich jetzt mal, weiß ich nicht. Aber es war jedenfalls so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich gesagt habe, okay, wenn ich natürlich schon Lead-Gitarrist bin, der halt Gitarren-Solo spielt, dann muss ich das natürlich auch in meinen Songs machen. Das ist ja dann ganz klar. So, jetzt habe ich aber eine Klaviernummer gemacht, was auch eine Entscheidung war. Weil, also die Nummer klingt, auf der Akustikgitarre klingt die auch schön, aber sie klingt dann halt so ein bisschen nach Lagerfeuer und was auch seinen Charme hat, um Gottes Willen. Aber ich stand einfach vor der Entscheidung, mir zu sagen, die Nummer hat eigentlich ein bisschen mehr Tiefe als ein Lagerfeuer. Und deshalb kam die Entscheidung dann zu sagen, okay, vielleicht nehme ich einfach ein Klavier, weil das Klavier halt einfach aufgrund seines Sustains noch mal ein bisschen länger klingt und du kriegst dann eine andere Tiefe rein. Und das hat mir dann der Andreas Gundlach gespielt, der beim Gregor seit vielen, vielen Jahren spielt. Wunderschönes Klavier gespielt. Und das ist dann halt das Nächste, was dann schon falsch ist. Also zu lang, zu langsam. Und dann bin ich Gitarrist und mache aber eine Klaviernummer, wo der erste Gitarrenton nach einer Minute 20 kommt. Also mehr falsch machen kann man ja eigentlich schon fast gar nicht mehr.
Ja,
so, und dann,
na ja.
Naja, also wenn du jetzt mal aus Marketing, also wenn jetzt der Marketing-Chef da sitzt und sagt, okay, was haben wir denn? Wir haben hier einen Gitarristen, der spielt Leadgitarre. Ah ja, eine Klaviernummer. Ah ja, ach so, Tempo 53, okay, 5 Minuten 10 lang. Also das ist dann schon schwierig so.
Ja, dann hau dir mal Bohemian Rhapsody um die Ohren und auf Born to Run ist auch mehr Klavier als Gitarre und vorne auf dem Cover ist ein Typ mit einer Gitarre drauf. Also es ist, und viele Sachen sind ewig lang, also
Das stimmt. Ist auch ein bisschen andere Zeit gewesen.
Naja.
Ein bisschen andere Zeit irgendwie. Aber egal, du musst halt irgendwelche Ideen musst du halt entwickeln, um diesen Song halt zu promoten. So, und dann dachte ich mir, okay, warte mal, ich kenne jetzt ja ganz viele Musiker. Warum nicht tatsächlich ein Interview führen mit Volkan Beider von Orange Blue, mit Lou Bega, um die mal zu fragen, wie ist denn das bei euch irgendwie so mit Songs? Das ist ja, das ging ja wahrscheinlich super schnell. So, um dann nämlich zu erfahren, nee, ging's halt nicht. Also bei Volkan war es so, da kam der Erfolg dann überraschend und dann plötzlich auch sehr schnell und auch ein bisschen zu schnell, wie er sagt, dass er es nicht so richtig verarbeiten konnte. Der Lou, der hat Mambo Number 5 geschrieben und es hat 2 Jahre gedauert, bis der Song rauskam. Also auch der hat erstmal lange Geduld haben müssen, um da den Erfolg zu ernten, ja, und auch diese ganzen Gedankengänge, also die dann dahinter stecken. Also zu sagen, der wusste, dass die Nummer halt was bewegen kann und er wusste, dass wenn die Nummer mal irgendwie eine Plattform bekommt, wo sie präsentiert werden kann, viel mehr rockt als alles andere, aber er wusste natürlich nicht, ob er diese Gelegenheit überhaupt mal bekommen wird. Und das so rauszukitzeln in diesen Interviews, das ist halt super spannend. Dann dachte ich mir, da kannst du tatsächlich so ein Format draus machen, dass du nämlich dich einfach mal mit vielen Leuten unterhältst. Und dann ging es natürlich sofort weiter, dass ich gedacht habe, okay, ich muss ja nicht nur Musiker interviewen. Ich habe ja meine ganzen Sportkontakte habe ich ja auch. So, und hatte vor ein paar Wochen mit dem Andreas Kuffner so einen Talk gehabt, der Olympiasieger in Deutschland Achter ist. Also er hat Gold geholt in London, glaube ich. Das weiß ich ja. Also er hat Gold geholt und dann nochmal Silber in Rio. Und da hatte ich dann kurz vorher, weil wir nicht so viel Kontakt hatten tatsächlich, wir haben ein paar Mal geschrieben, aber ich wusste nicht so viel über ihn und habe mir dann so seine Wikipedia-Seite durchgelesen und dachte, okay, wow, wahnsinnig viele Erfolge, da steht jetzt nichts von Rückschlägen. Na, mal gucken, was ich da irgendwie rausziehen kann an allen Infos. So, und dann wird es nämlich echt spannend, wenn du dann mal eine halbe Stunde mit so Leuten sprichst, die dann, und ich habe den dann gefragt, du, ich sag, da sind ja jetzt 8 Leute in so einem Boot. Ich sage, aber es sind ja nicht 8, die in das Boot steigen, sondern ich sage, wie viel seid ihr denn, die sich da auf dem Platz bewerben in diesem Deutschland-Achter? Und dann sagte er so, naja, das sind so in der Regel sind es 24. So, wo ich dachte, buh, okay, also 24. Und dann geht es natürlich darum, wer kommt in dieses Boot? Und dann gibt es halt diese Gratwanderung, weil du bist in dem Boot, musst du natürlich Teamplayer sein. Du musst ja als Team funktionieren. Aber die ganze Zeit davor bist du in einem wahnsinnigen Konkurrenzkampf. Da kannst du nicht nach rechts und links gucken. Da musst du halt voll dein eigenes, da musst du super egoistisch dein Ding durchziehen. Also das ist super, super spannend, sich da so mit Leuten zu unterhalten. Und jeder hat da seine Hürden zu überwinden und seine Herausforderungen von allen Leuten, die da draußen sind, die einen wahnsinnigen Erfolg haben, wo du denkst so, ja, boah, das ist ja, das machen die ja mit links, ja. Nee, die haben alle, jeden, den ich interviewt habe, alle haben sie gekämpft und alle hatten Phasen, wo es nicht so lief. Der Andreas hat dann erzählt, er hatte sich dann. Das ist dann sozusagen, wenn du dann im Deutschland-Achter, wenn du da, als die Gold geholt haben, im Grunde genommen, am nächsten Tag gibt es diese Mannschaft nicht mehr, weil es dann darum geht, okay, wer sitzt in 4 Jahren bei Olympia wieder in diesem Boot? Das heißt, es geht alles wieder von vorne los. Und er hatte relativ schnell wohl seinen Platz da in seinem Boot sicher, hat dann Bandscheibenvorfall bekommen, dann ging natürlich gar nichts, dann musste er raus, dann hat er sich operieren lassen, hat sich zurückgekämpft in dieses Boot, um dann Silber zu holen. Also, das ist schon echt wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und jetzt bin ich halt dabei, diese ganzen Interviews, die ich geführt habe, halt zurechtzuschneiden, weil ich ja gesagt habe, ich will eigentlich nur eine Minute machen, um das halt auch so natürlich Social Media mäßig auszuschlachten, in Reels zu gehen, was dann nicht länger als 60 Sekunden sein darf oder Shorts oder so. Habe ich mir gedacht, okay, 60 Sekunden ist dann eine gute Länge. Und dachte eigentlich, dass ich mir bei jedem Interviewpartner dann so 1 Minute halt rausschneide. Der Plan war, 10 Minuten zu reden und 1 Minute rauszuschneiden. Und das klappt natürlich nicht, weil das sind ja, die meisten Leute sind ja Freunde von mir. So. Das heißt, ich habe dann diesen Freie-Account da bei Zoom, das geht dann 40 Minuten. Und dann redest du natürlich auch 40 Minuten. Und dann kommt dann natürlich auch mehr bei raus als 1 Minute. Also beim Volkan war es am Anfang, habe ich schon gemacht, so, oh, klasse, ich kann 2 Minuten rausziehen. Beim Lou waren es dann 4 Minuten. Und bei anderen Leuten waren es auch mal 3. Und jetzt hatte ich den Lukas Dröse, das ist heute online gegangen, ganz toller Singer-Songwriter, wo ich super Fan von bin von ihm. Da habe ich sogar 8 Minuten rausgeschnitten. Also da kommt noch einiges. Und das Lustige ist eigentlich, um mal einmal den Bogen zurückzukriegen, eigentlich sind diese Traumzünder-Minuten, die ich mache, ein Marketing-Tool auch, um meinen Song zu promoten, weil der natürlich immer am Abspann ist und irgendwie jeder erzählt immer irgendwie über diese Phasen, wo es ihm dann nicht so gut ging und dann setzt dieses Klavierthema ein, um dann am Ende abzubinden mit, es braucht seine Zeit. So, also das ist ein schönes Format, das ist wirklich, das, und das wächst so langsam.
Auf die Idee wäre jetzt dieser imaginäre Plattenpromoter, den du vorhin überstimmt hast, quasi nicht gekommen. Der hätte gesagt, weiß ich nicht, was wir mit dem Ding machen.
Ja, das kann schon sein. Also das erfordert natürlich viel, ja, weiß noch nicht, ob es ein Nachdenken ist. Manchmal entstehen dann auch so Sachen. Auf. Dann redet man mit ein paar Leuten mal drüber. Ich meine, ich habe dich auch angerufen und gefragt, wie du das siehst, weil ich meine, du kommst ja nun aus der Kommunikationsagentur und das ist ja genau das, was das ja auch bedient, ja, und halt die Überlegung so, macht das Sinn, kann das was werden, weil das weiß man ja am Anfang immer nicht. Jetzt weiß ich es natürlich, jetzt denke ich mir, super, da gab es ja gar nichts drüber nachzudenken, aber wenn es halt anfängt mit diesen Überlegungen, was kann man da machen und wie funktioniert das, dann ist es immer ganz gut, wenn man auch mal jemanden hat zum Austausch. Und genau, dann wachsen so Sachen.
Sehr, sehr cool. Pivo, der Song heißt Es braucht seine Zeit. Wir beide haben jetzt knapp 1:12, sagt die Uhr, Zeit Was? Verbraucht. Ja, es ist tatsächlich so. Es ist, manchmal ist Zeit ein Begriff, der schnell, manchmal langsam. Es ist nicht messbar, es ist nur fühlbar. Diese 1:10, 1:12 hat sich angefühlt wie 10 Minuten. Also ich hatte wahnsinnig Spaß, dir zuzuhören. Und ich kenne ja quasi die Grunderzählung schon, weil wir schon beisammen gesessen haben und drüber gesprochen haben. Und trotzdem macht es unglaublich Spaß, es nochmal zu hören. Und ich merke, die Energie des Strampelns am Berg ist nicht weniger geworden. Und die Energie des Runtersegelns ist auch nicht weniger geworden. Auch das ist weiterhin spürbar. Ich danke dir für den ganz tollen Abend hier. Ich sitze hier in meinem kleinen Homeoffice und habe dich quasi auf meinem Telefon vor mir auf dem Stativ. Und es ist so, als säßen wir beisammen mit einem Gläschen irgendwas. Ich habe ja so ein grünes Zeugs nicht gesponsert, abgeklebt. So. Das heißt, ich danke dir für diesen Abend, will ich dir eigentlich nur sagen. Es brauchte seine Zeit, dieses Dank zu formulieren. Und all denen, die zugeguckt haben und auch noch später zuhören auf dem Podcast, herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr dabei geblieben seid. Ihr findet Pivo unter pivo.de, mich findet ihr unter dennis-18.de. Das große Internet ist voller schöner Dinge, aber da kann man mal anfangen zu suchen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Und Pivo, wir beide machen jetzt auch irgendwie Winke-Winke, würde ich sagen, oder?
Genau, wir sagen auch tschüss. Wir sehen uns ja hoffentlich dann bald.
Ganz, ganz bestimmt.